Deutschlandfunk, Kultur heute.
Bilder, Bücher, Briefmarken, vieles, was einen künstlerischen und vor allem auch monetären Wert haben könnte, wurde in der DDR zu Geld gemacht. Kunst wurde in den Westen ins kapitalistische Ausland verkauft, um mit den Devisen die Staatskasse aufzubessern. Kunst, die oft Privatleuten gehörte, die nicht freiwillig hergegeben wurde oder die aus den Beständen der sogenannten Bodenreform nach dem Zweiten Weltkrieg stammte. Gerbert Lupfer leitet das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste und beschäftigt sich schon seit einiger Zeit mit dem Thema der verschwundenen Kunstgegenstände in der DDR. Aktuell hat er ein Buch mit zwei Kollegen veröffentlicht mit dem Titel »Enteignet, entzogen, verkauft«. Und ich habe ihn zunächst gefragt, Herr Lupfer, wer wurde enteignet, wessen Kunstgegenstände wurden in der DDR an den Westen verkauft?
Gleich nach Ende des Zweiten Weltkriegs in der sowjetischen Besatzungszeit war das vor allem der Adel und der Großgrundbesitzer, deren Güter beschlagnahmt, enteignet wurden und alles, was sich darauf fand, von den Immobilien bis zu deren Ausstattung, wurde dann eben auch enteignet. Später, also nach Gründung der DDR, betraf das vor allem Menschen, die ausreisen wollten oder geflohen sind und dann eben einen Teil oder auch ihr ganzes Hab und Gut in der DDR zurücklassen mussten. Und besondere gefährdete Gruppe, wenn ich es mal so sagen will, waren private Kunstsammler und Kunsthändler, die es durchaus auch in der DDR gegeben hat, nicht in riesigem Umfang, aber es gab eben einfach auch eine private Sammler- und Händlerszene, die ganz besonders gefährdet war, dass ihre Kunstwerke, ihre Antiquitäten, ihre Bücher oder was auch immer beschlagnahmt enteignet wurden.
Wie funktionierte das denn genau? Also wie konnte denn der Staat solche Kunstgegenstände dann beschlagnahmen von Sammlern?
Also da gab es unterschiedliche Methoden. Das Banalste war, wenn jemand ausreisen wollte, einen Ausreiseantrag gestellt hatte und auch beantragt hatte, seine Kunstwerke mitzunehmen, dass die dann begutachtet, geschätzt wurden und dann wurde bei manchen einfach gesagt, das ist national wertvolles Kulturgut, das darfst du nicht mitnehmen. Dann gab es natürlich viele Fälle, wo Leute geflohen sind und Kunstwerke zurückgelassen haben. Die wurden dann einfach von der Volkspolizei beschlagnahmt und gingen in die Verwertung. Und dann gab es aber auch, das ist jetzt dann vor allem in den 70er, 80er Jahren der Fall, ganz gezielte Aktionen in der Regel unter der Federführung der Staatssicherheit, um privater Sammlungen habhaft zu werden. Da wurden dann meistens nur fingierte Steuerschulden vorgelegt. Es gab das natürlich erstaunlicherweise manchmal auch reale Steuerschulden, aber sehr oft waren die einfach fingiert. Und dann war ganz zufällig, hat die Höhe der Steuerschulden dem Wert der Sammlung entsprochen und den Sammlern oder Händlern wurde gesagt, okay, wenn du deine Sammlung komplett abgibst, dann sind deine Steuerschulden hiermit erledigt. Da wurden Leute kriminalisiert, wurden auch psychiatrisiert. Das war also eine sehr, sehr unschöne und für die Menschen sehr belastende Angelegenheit.
Und wohin wurden diese Kunstgegenstände denn dann verkauft? An Privatleute im Westen, an Museen? Wo findet man die?
Also das ging in der Regel über die Kunst- und Antiquitäten GmbH in Mühlenbeck bei Berlin. Und von dort aus wurden Händler im Westen, wobei Westen jetzt nicht nur die Bundesrepublik meint, das meint genauso die Schweiz oder Großbritannien oder Frankreich oder die Niederlande, wurden Händler dort bedient. Die kamen oft auch direkt nach Mühlenbeck, wurden in das Lager geführt und konnten sich dann Sachen aussuchen. Ich würde sagen, der Großteil ging in private Sammlungen, ein kleinerer Teil ging in Museen.
Für NS-Raubkunst gibt es ja unter anderem die Washingtoner Erklärung, die alle verpflichtet, Museen und so weiter die enteigneten Kunstgüter zu restituieren. Auch im Rahmen der DDR-Raubkunst, da wurden ja nach der Wiedervereinigung Gesetze verabschiedet, eines 1990, eines 1994, das sogenannte Entschädigungs- und Ausgleichsgesetz. Reichen diese Gesetze?
Es ist tatsächlich, wie Sie sagten, es ist ein ganz unterschiedlicher Status im Vergleich zur NS-Raubkunst. Dort gibt es ja dieses Soft Law der Washingtoner Erklärung jetzt in Bezug auf die sowjetische Besatzungszone und die DDR gibt es ein reguläres Gesetzeswerk. Das ist erstmal nicht schlecht, aber diese Gesetze wurden, naja, sagen wir mal, so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt. Sie haben auch zum Beispiel die Museen durchaus allein gelassen, Museen im Osten Deutschlands mit der Problematik der beschlagnahmten Kunstwerke, die in ihrem Bestand sind. Sie hatten sehr knappe Fristen. Aus heutiger Sicht würde man sagen, gut gemeint, aber sicher nicht perfekt realisiert.
Und was gilt es jetzt zu tun? Müssen neue Gesetze geschaffen werden? Muss man die stärker anwenden? Wie können jetzt Menschen, die enteignet worden sind, an ihre Kunst wiederkommen?
Seit den 90er Jahren werden Kunstwerke, Antiquitäten zurückgegeben. Es gibt Ämter zur Regelung offener Vermögensfragen, über die das abläuft. Also ein Großteil der identifizierbaren Objekte, die sich in Museen oder Bibliotheken auf dem Boden der ehemaligen DDR befinden, die wurden, glaube ich, zurückgegeben. Das sind nur noch Restbestände, zum Beispiel von Objekten, die sich einfach nicht identifizieren lassen oder deren frühere Eigentümer keinen rechtzeitigen Rückgabeantrag gestellt haben, die sich dort in Museen befinden. Ich denke, da ist man relativ weit gekommen, aber natürlich gibt es diese Restbestände, mit denen der Umgang schwierig ist. Da steht man dann heute an einem Punkt, wo einfach nichts mehr möglich ist, wenn rechtzeitige Anträge versäumt wurden. Ganz anders ist es bei Objekten, die in den Westen gegangen sind. Da greifen diese Gesetze überhaupt nicht. Also da ist alles, ja, ich sage mal salopp, zu spät. Da ist alles verjährt. Die heutigen Eigentümer befinden sich da auch nicht im Unrecht. Also es gibt kein Gesetz, das Objekte, die sich im Westen, sei es im Museum oder in einer Privatsammlung befinden, zurückzugeben sind. Ich bin auch skeptisch, ob sich das jetzt noch gesetzlich regeln lässt. Trotz allem ist es wichtig, dass man sich da auch im Westen mehr damit auseinandersetzt, darüber eine Debatte führt und sich vielleicht auch fragt, in Museen oder auch an Privatleuten, denn es ist ganz ähnlich wie beim NS-Kunstraub, ob man heute mit solchen Objekten glücklich werden kann, die jemand geraubt, entzogen, abgepresst wurden.
Warum war das eigentlich so lange überhaupt kein Thema? Warum hat der Westen da so die Augen zugemacht, während bei kolonialer Raubkunst oder auch NS-Raubkunst, das beschäftigt uns alle schon seit langem, aber DDR-Raubkunst ist ein wenig unter den Tisch gefallen. Warum?
Das wurde immer als reines Ostthema angesehen. Also das ist selbst in spezialisierten Fachkreisen, in Kreisen der Provenienzforschung, galt es lange als reines Ostthema von eher regionalem Interesse. Das ist bis heute nicht wirklich im Westen angekommen und das finde ich bedauerlich und das sollte eigentlich auch nicht so bleiben. Also jetzt unabhängig von der Frage, ob Objekte zurückgegeben werden können, ist es auch ein wichtiges gesamtdeutsches Thema, das auch wissenschaftlich aufgearbeitet werden muss. Und daran arbeiten wir als Deutsches Zentrum Kulturgutverluste ja auch. Dafür müssen wir noch ein stärkeres Bewusstsein wecken.
Sagt Gilbert Lupfer, Leiter der Stiftung Deutsches Zentrum für Kulturgutverluste und Mitautor des Buches Enteignet, Entzogen, Verkauft.